einmal ist keinmal in dem Fall. Aber wenn du das jahrelang, jeden Tag, so wie ich machst, dann haben Entzündungen überhaupt keine Chance. Ich bin nie krank. Es ist kein Unkraut. Wie kann denn etwas Unkraut sein, was Vitamin C, Vitamin A, Eisen, Kalium und noch mehr Mineralstoffe mit sich bringt? Es ist so gut für unsere Knochengesundheit, für unser Immunsystem, für den Stoffwechsel, entzündungshemmend, antioxidativ, Ballaststoffe.
Da geht noch was. Der Gesundheitspodcast mit Anastasia Zamponidis.
Hallo Kalimera und herzlich willkommen in meinem Podcast Da geht noch was. Hallo Felix.
Hallo Anastasia.
Finden Kräuter und Gewürze in deinem Leben statt?
Selbstverständlich, weil es bei uns ein Fach gibt, wo die alle drin sind. Und immer wenn ich im Fach darüber an die Schokolade hier, sehe ich die Kräuter und Gewürze, die meine Frau für verschiedene Sachen dann verwendet.
Ich verstehe, aber dann sind wahrscheinlich mehr Gewürze da, oder? Kräuter auch?
Ja, auch Kräuter, aber natürlich so getrocknet. Ja, irgendwie Majoran, was es alles so gibt.
Also mein Herz schlägt ganz laut und stark und leidenschaftlich für Kräuter, auch Gewürze. Entdeckt habe ich die Kräuterheilkunde schon ungefähr 2010. Da habe ich Kurse belegt bei einer bekennenden Kräuterhexe. Die hat ihr Wissen von ihrer Großmutter gelernt, in Berlin eine Dame. Und die wiederum von ihrer Großmutter und nachweislich wirklich bis ins Mittelalter.
Wow.
Und so eine Frau wie Hildegard von Bingen sagt ja ganz vielen was. Die hatte ja auch ganz, ganz großes Wissen, direkt von Gott übrigens. So eine kleine Pipeline geschnitten und angezapft, die Information, sagt sie. Aber siehe da, es hat ja auch oft vielen geholfen. Sie war ja quasi eine kleine Heilerin. Mhm. Ich habe also bei dieser Dame gelernt und dann habe ich irgendwann gedacht, ich finde das so toll, ich finde das so spannend und das sind ja alles so Zauberkräuter. Vielleicht gibt es ja auch offiziell eine Ausbildung. Und dann habe ich an der Heilpraktikerschule Samuel Hahnemann in Berlin die Ausbildung gemacht, die ein Teil der Heilpraktikerausbildung ist, die Phytotherapie. Das habe ich dann den Grundkurs gemacht und auch den fortgeschrittenen Kurs. Und genau diese Lehrerin übrigens, die heißt Cornelia, die wird auch auf meinem Retreat immer dabei sein und mit uns Kräuterwanderungen machen, weil ich mache jetzt auch Retreats in Griechenland.
Ja, wer das noch nicht mitbekommen hat, muss man unbedingt mal gucken, auch bei dir bei Instagram.
Ja, oder auch auf meiner Homepage direkt, da kann man sich anmelden. Ja, vielleicht ist die aktuelle schon voll, aber es wird immer wieder welche geben. Und falls noch ein Platz frei ist, lade ich euch herzlich dazu ein, weil griechische Kräuter, So viel dazu. Also mein Herz schlägt für Kräuter. Ich finde das Thema super spannend. Vielleicht manche nicht so auf dem ersten hinhören. Aber da steckt großes Potenzial hinter und sollte wirklich Teil unseres täglichen Lebens sein.
Ja, du sagst auch immer aus Spaß, dass du eben auch eine Kräuterhexe bist. Aber da ist schon was dran. Also das ist ja etwas, was jetzt nicht nur aus dem Reich der Fantasie und Science Fiction irgendwie kommt, sondern
Oder Esoterik.
Sondern es hat schon im europäischen Raum eine Vergangenheit, eine Geschichte. Und dass bestimmte Kräuter und Gewürze auch eine Wirkung haben, eine heilende, eine helfende oder auch eine schädigende Wirkung, das ist ja unbestritten. Also es ist schon eine Wissenschaft dahinter.
Ja, wissenschaftlich ist natürlich nicht alles belegt, das muss man ganz klar sagen, aber ich vertraue da auf die Erfahrung und Beobachtung von Menschen, die das jahrtausende lang angewandt haben. Ne? Es gibt ja auch in der Ayurvedik die Kräuterheillehre oder TCM oder die alten Griechen. Ja, Hippokrates hat auch schon gesagt, so ein Kraut am Tag macht gesund.
Oder die Gallier, Asterix und Obelix.
Genau. Und ich wollte jetzt mal vorab ein bisschen einleitend etwas Allgemeines sagen im Sinne von, das trifft zu bei fast allen Kräutern und Gewürzen. Deswegen will ich das jetzt nicht bei jedem Kraut und Gewürz nochmal wiederholen. Sie haben alle eins gemeinsam. Sie sind Nährstoffbomben, Vitamine, Mineralien, Spurenelemente und auch sekundäre Pflanzenstoffe. Diesen Begriff habe ich, glaube ich, schon hier und da erwähnt. Aber habe ich eigentlich schon mal erklärt, was sind eigentlich sekundäre Pflanzenstoffe? Nee. Dann machen wir das doch einfach mal. Wenn es sekundäre Pflanzenstoffe gibt, dann muss es doch auch
Primäre geben.
Und die wären? Stille?
Ja, Entschuldigung, ist das mein Podcast oder dein Podcast?
Proteine.
Ah.
Fette.
Ah.
Kohlenhydrate.
So.
Ja, das sind die Primären. Diese sekundären Pflanzenstoffe sind quasi nichts anderes als Stoffe, die die Pflanze schützen. Zum Beispiel vor Schädlingen oder vor Sonneneinstrahlung oder irgendwelche Krankheiten, Pilze oder irgendetwas. Mhm. Das ist quasi der Eigenschutz der Pflanze. Und wenn es der Pflanze gut tut und sie schützt, dann können wir davon ausgehen, wenn wir sie als Nahrung zu uns nehmen, sie uns genauso schützen und gut tun, wenn wir sie über die Nahrung aufnehmen. Es gibt Tausende. Und da sind wir jetzt bei einem weiteren gemeinsamen Faktor. Diese sekundären Pflanzenstoffe, ja, in Kräutern und Gewürzen, die sind antioxidativ und entzündungshemmend. Aber sie kommt natürlich nicht nur in Gewürzen und Kräutern vor, auch Obst, Gemüse, ne, Nüsse sogar und auch im Tee. Haben wir schon mal erklärt, was antioxidativ ist? Sollten wir vielleicht auch mal machen, das, weil das nenne ich ja auch immer wieder mal.
Ach, du hast es schon mal angerissen. Ich erinnere mich, dass du gesagt hast, es bindet im Grunde freie Radikale im Körper.
Genau, neutralisieren sie. Und die freien Radikale greifen uns an, wird ja dann auch mit oxidativem Stress beschrieben und die lassen uns altern. Mhm. Sowohl die Organe als auch von außen zu sehen. Das ist halt dieser ganze Stoffwechselprozess, wo Nebenprodukte entstehen und die müssen halt neutralisiert werden. Und je mehr davon in unserem System sind, umso schneller altern wir sozusagen. Und diese sekundären Pflanzenstoffe können das neutralisieren. Also im Grunde eine feine Sache. Also das sind alles so Gemeinsamkeiten der Kräuter und Gewürze, die ich jetzt gleich nennen werde. Da muss ich das nicht immer wiederholen.
Macht es einen Unterschied, ob ich Kräuter und Gewürze in getrockneter Form zum Essen, Kochen verwende oder in frischer?
Ist beides gleich gut.
Okay.
Ich glaube, dass unser Körper Frisches immer noch lieber hat, aber es ist beides gleich gut. Was ist denn der Unterschied eigentlich zwischen Kräutern und Gewürzen? Jetzt bin ich gespannt.
Das ist eine sehr gute Frage.
Kräuter wachsen über der Erde, Gewürze unter der Erde.
Oh.
Und man sieht es dann an der Farbe. Kräuter sind meistens grün, haben wunderschöne Blütchen und Gewürze wachsen eben meist im Dunkeln unter der Erde. Zum Beispiel Ingwer. Und da sieht man es auch an der Farbe. Die sind nicht grün, sondern braun.
Das sind so Knollen, ja, Wurzeln, genau. Wie auch immer. Da haben wir was gelernt. Kräuter
Spooky.
Über der Erde, Gewürze unter. Das könnte so eine 50.000-Euro-Frage bei Günther Jauch sein.
Stimmt. Wollen wir mit Kräutern anfangen?
Jawohl.
Fangen wir doch mal mit Bärlauch an. Unser Bärlauch. Gibt's in Brandenburg an jeder Ecke. Es ist unglaublich. Kennst du?
Na klar.
Isst du?
Nicht bewusst, aber mit Sicherheit irgendwo drin, sag ich nicht nein.
Also alle Jahre wieder schnappe ich mir dann im Frühjahr mein Kräuterkörbchen, ja, so wie Rotkäppchen und gehe dann in die Brandenburger Wälder und sammle wirklich mein Lieblingskräutlein, saisonal, regional. Fängt schon im März an, je nach Wetterlage und geht so bis Juni. Bärlauch wird auch wilder Knoblauch genannt. Reibst du an den Blättern, weißt du auch warum.
Mhm.
Stinkt nach Knoblauch.
Mhm.
Sekundäre Pflanzenstoffe, dieselben. Wächst bei uns in Europa wirklich an jeder Ecke. Aber wie immer bei den Kräutern ein Tipp von mir, nicht am Straßenrand und nicht im Park, wo Hunde spazieren gehen.
Mhm.
Jeder kann sich denken, warum. Ja, also ab in den Wald und dann bitte auch immer nur so viel pflücken, wie man für den eigenen Gebrauch verwenden möchte, damit halt im nächsten Jahr auch wieder schön viel wächst. Also nicht zu viel mitnehmen und dann benutzt man es nicht.
Nimmst du es auch und konservierst es dir fürs Jahr irgendwie? Also trocknest du dann den Bärlauch oder wie verwendest du den?
Genau, also alles, was ich dann im Frühjahr sammel, trockne ich dann auch. Also trotzdem lasse ich noch was stehen, ja.
Mhm.
Ich trockne, dann mache ich Öl daraus und auch Pesto kann man gut konservieren, wenn man halt das Glas vorher auskocht und dann gut verschließt, dann hält sich das auch eine ganze Weile.
Wie trocknest du das? So auf Papier ausgelegt, auf die Heizung gelegt?
Es gibt
oder?
So Profi-Vorrichtungen, ja, aber ich mache es dann tatsächlich auf Papier, also auf Küchenrollen oder auf einem Handtuch und lasse es trocknen, aber nicht in der direkten Sonneneinstrahlung. Ganz wichtig, weil da verbrennen dann auch ein paar sekundäre Pflanzenstoffe.
Okay.
Und Achtung, wenn ihr unterwegs seid, in Naturschutzgebieten dürfen Bärlauchblätter gar nicht gepflückt werden.
Interessant.
Dann macht ihr was Böses, ja. Und das wird einen Grund haben, ne?
Mhm.
Ja. Und man kann sogar alles essen. Stiel, Blätter, Blüten und diese runden Früchtchen, die man dort entdeckt, die kann man auch essen und die werden Bärlauchkaviar genannt.
Mhm.
Ja. Tipp beim selber Sammeln, unbedingt darauf achten, es gibt eine Verwechslungsgefahr mit Maiglöckchen und Herbstzeitlose. Der einfachste Test ist das Reiben, weil man riecht dann Knoblauch. Aber es können sich auch ein paar Maiglöckchen darunter mischen. Ne? Also die können ja alle zusammen irgendwie wachsen. Wenn man dann einmal schon Bärlauch gerieben hat, ist ja Knoblauch an den Fingern, dann könnte das verfälschen. Bärlauch hat eine glänzende Oberfläche und eine matte Unterseite. Maiglöckchen glänzen auf beiden Seiten. Bärlauch hat einen eigenen Stiel. Maiglöckchen teilen sich zwei Blätter an einem Stiel.
Interessant.
Interessant, war so Kleinigkeiten. Und dann noch die Herbstzeitlose. Die sind länglicher und sind eigentlich eher so auf Wiesen zu finden und gar nicht im Wald. Mhm. Interessant. Aber man muss sich einfach nur mal ein Bild vorher anschauen.
Wer nicht in den Wald gehen kann, weil er keinen Wald in der Nähe hat, der geht in den Supermarkt und kauft Bärlauch.
Frisch.
Geht auch.
Ja, genau. Also am besten natürlich Bio, ne? Mhm. Ist klar. Was macht Bärlauch so gesund? Hier wäre vor allem Vitamin C zu nennen, außerdem Eisen und Magnesium. Einige Studien belegen positive Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System. Es wird auch angenommen, dass Bärlauch den Blutdruck senken kann und den Cholesterinspiegel im Blick hat. Ein Zauberkraut. Schwefel ist da übrigens drin, deswegen stinkt es so. Mhm. Wirkt antibakteriell und stärkt also unser Immunsystem und bekämpft auch Infektionen. Und das so ein süßes kleines Kraut, ähnlich wie Knoblauch, der Duft ähnelt ja, reinigt es unser Blut und Giftstoffe werden raustransportiert.
Und hält es auch Vampire ab.
Ja, genau. Also bei mir ist noch keiner nachts aufgekreuzt.
Das ist der Beweis.
Obwohl ich ja eigentlich gerne mal besuche.
Wir schweifen ab.
Bärlauchsuppe ist auch noch eine schöne Möglichkeit, ja. Da könnte ich eigentlich bei Instagram mal wieder ein neues Rezept posten. Bärlauchpesto habe ich schon gepostet. Guckt einfach mal vor ein paar Tagen. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das zuzubereiten.
Bärlauch.
Wenn ich im Frühjahr mit rotem Kopftuch und meinem Kräuterkörbchen wie Rotkäppchen unterwegs bin, landet nicht nur Bärlauch, sondern auch die Brennnessel in meinem Körbchen.
Die Brennnessel?
Übrigens werden ja all diesen Kräutern ein Schimpfwort an den Kopf geknallt und das finde ich ganz gemein. Das ist ja noch schlimmer als Bodyshaming. Unkraut. Mhm. Böses Wort.
Gibt es gar nicht wahrscheinlich, oder? Unkraut, nee, was soll das
gibt
sein?
Gibt es wirklich nicht. Es gibt kein Unkraut. Die alle haben nicht nur gesundheitliche Vorteile, sondern haben ihre Berechtigung. Und die arme Brennnessel ist kein Unkraut. Die kann übrigens ganz schön groß werden, ne? Die kann bis zu 1,50 werden. Fast so groß wie ich. Ach, was sage ich? Größer als ich. Und die Brennnessel ist wirklich leicht zu erkennen, ne? Die hat so diese gezahnten Blätter.
Einfach mal anfassen, dann
einfach
wisst
mal anfassen,
sofort,
dann
dass
wisst ihr sie spätestens.
Habt.
Genau. Liegt übrigens an Histamin und Ameisensäure. Mhm. Das ist so der Schutz der Pflanze. Die wollen nicht gefressen werden von anderen Tieren, aber sie wollen von uns gepflückt werden. Das weiß ich ganz genau.
Das spürst du.
Ja, die Kräuterhexe, bei der ich gelernt habe, meinte so, man könnte, also wenn man kein gutes Gefühl hat, auch mal mit ihr in den inneren Dialog gehen und sie fragen. Hallo Brennnessel, darf ich dich jetzt pflücken? Ich habe das auch schon mal gemacht, habe mich natürlich dabei totgelacht. Ich war mit einer Freundin unterwegs und wir haben ja so, hat sie was gesagt? Hast du was gehört? Nein, hast du was gehört? Auf jeden Fall Handschuhe und dann vielleicht eine Schere oder ein Messer und dann am Stiel unten einmal abschneiden und dann hat sich das auch schnell erledigt mit dem Aua.
Was machst du mit der Brennnessel?
Was mache ich mit der Brennnessel? In der Volksmedizin gilt die Brennnessel ja schon lange als Wunderwerk. Zum Beispiel Gelenkprobleme, rheumatische Beschwerden. Und sie ist extrem harntreibend, was natürlich die Niere gut durchspült. Oder wenn man generell vielleicht auch ein Problem mit Wassereinlagerungen hat. Hallo Übergewichtige oder auch Schwangere. Oder wenn man mal viel Salz gegessen hat, ist so ein Brennnesseltee am nächsten Morgen gar nicht mal so verkehrt.
Also Brennnesseltee kennen wahrscheinlich die meisten, aber wie kann man Brennnessel noch zu sich nehmen? Streust du sie in den Salat oder?
Genau, ich trockne sie auch und dann kommen sie auf Salat, in Suppen. Also wenn man wieder früh pflücken geht, kann man die sogar so zubereiten wie Spinat oder Mangold, blanchieren und dann auf eine Speise mit dazugeben oder als Beilage essen. Ich weiß, das klingt spooky, ist aber so. Und es ist eine sehr schöne Leberkur. Gerade im Frühjahr, wenn man sie frisch gepflückt hat, entweder blanchieren zum Salat oder eben trocknen und dann als Tee trinken. Man kann es auch frisch, aber trocken schmeckt es ein bisschen besser.
Super.
Übrigens ist die Brennnessel auch sehr gut, Stichwort Daseinsberechtigung für unser Ökosystem. Die sind sehr gut für unseren Boden, lockern den Boden auf und bestimmte Nährstoffe werden zurückgewonnen, die dann vielleicht flöten gehen bei irgendwelchen Monokulturen und Anbauen. Gehen wir mal schnell zum nächsten. Wie wär's denn mal mit Giersch? Ich bin mir sicher, das hast du noch nie bewusst irgendwie wahrgenommen.
Nee, wenn du jetzt sagen würdest, beschreib mir, wie das aussieht, ich würde ein Fragezeichen malen.
Felix, grün. Das Kraut ist grün.
Das ist schon mal gut.
Ja, einfach mal im Internet gucken. Ich weiß ganz genau, dass ihr die alle schon mal gesehen habt. Und man denkt wirklich, oh Gott, dieses wilde Ding, das Unkraut, was will denn da? Das will einiges. Mhm. Es ist kein Unkraut. Wie kann denn etwas Unkraut sein, was Vitamin C, Vitamin A, Eisen, Kalium und noch mehr Mineralstoffe mit sich bringt? Es ist so gut für unsere Knochengesundheit, für unser Immunsystem, für den Stoffwechsel, durch die Stoffe wieder entzündungshemmend, antioxidativ, Ballaststoffe. Also ich könnte hier wirklich Stunden referieren, aber das wollen wir nicht. Ich bin Feuer und Flamme, wie gesagt.
Du bist ja, auch die Kräuterhexe.
Genau.
Gibt es einen männlichen Begriff für Kräuterhexe?
Druide.
Der Kräuterdruide? Wirklich?
Ja.
Ehrlich?
Kennst du nicht von Asterix und Obelix,
stimmt,
der Druide?
Ja, klar.
Der hatte auch Zauber getrennt.
Der Miraculix.
Hieß
er nicht so? Ich glaube, ja.
Ich wollte eigentlich noch sagen, dass man Girschblätter gut in Suppen und Eintöpfen reinpacken kann. Also einfach die Girschblätter hacken und rein damit. Ist auch eine super Alternative zu Basilikum, wenn man mal kein Basilikum zur Hand hat. Also selbst in der Kosmetik kann man all diese Kräuter mitverwenden. Ne? Hat auch einen positiven und Anti-Aging-Effekt auf unsere Haut. So, und bevor er einschläft, schnell noch zu Löwenzahn. Also auch hier kann man einen Tee daraus machen. Ich trockne ja alle Kräuter dann auch. Also ich esse sie frisch, aber ich lasse sie auch trocknen auf Papier, auf Küchentüchern. Und dann mache ich Tee daraus oder packe sie auch trocken auf Salate, in Suppen, in Eintöpfen. Und frisch finde ich das auch immer gut. Ich glaube, unser Körper mag frisch immer ein bisschen lieber, aber trocken ist überhaupt kein Problem. Hauptsache nicht in der prallen Sonne trocknen lassen. Mhm. Verdauungsfördernd ist Löwenzahn extrem. Ja, also gerade die Verdauung von Fetten kann man mal so im Hinterkopf behalten, wenn man so ein, weiß nicht, Schweinshaxen gegessen hat, wäre es gar nicht schlecht, wenn man irgendwie Löwenzahn auch vorher, nachher oder am nächsten Tag zu sich nimmt. Reich an Nährstoffen, Vitamin A, C, K, B-Vitamine sogar, also und Beta-Carotin kennen wir ja auch noch, Zellschäden werden reduziert und sogar als Kaffeeersatz möglich.
Löwenzahnkaffee.
Ja.
Das soll gehen?
Naja, der Tee soll die ähnliche Wirkung haben, genauso wie Rosmarin. Es muss nicht immer Kaffee sein. Einfach mal ausprobieren.
Spannend.
Schafgarbe wäre das letzte Kraut. Schafgarbe ist deswegen interessant, weil es für Frauen interessant sein könnte. Wird nämlich auch traditionell zur Linderung von Menstruationsbeschwerden angewandt. Krämpfe oder auch unregelmäßige Perioden kann man einfach mal probieren. Und warum? Weil der Beckenbereich. Wenn ich das Wort Frauen- und Beckenbereich sage, da werden die Augen ganz groß bei Felix. Also es geht darum, dass die Schafgarbe tatsächlich die Durchblutung im Beckenbereich verbessert und dadurch natürlich auch Krämpfe gemildert werden, ja, oder auch Muskelkrämpfe generell. Wundheilung ist auch noch ein Aspekt bei der Schafgarbe. Und zwar kann es Blutungen stoppen und die Heilung von Wunden fördern, indem man das einfach tatsächlich die Blätter drauflegt. Das hat mir auch damals die Lehrerin an der Heilpraktikerschule gesagt. Das kannst du einfach mal machen. Mhm. Ja, ich finde das spooky.
Total, das hat sowas von irgendeinem Hollywood-Film.
Und auch Schafgarbe als Gesichtsdampfbad.
Heißes Wasser drauf?
Heißes Wasser und dann...
Schüssel?
Ganz genau.
Handtuch über den Kopf?
Genau so, wie man ein Dampfbad macht und fördert die Durchblutung und die Haut wird gründlich gereinigt. Und danach ist sie wirklich rosig und prall.
Wow.
Ich habe ja diese Sachen alle ausprobiert. Das macht auch tierisch Spaß. Aber lass uns schnell zu den Gewürzen übergehen.
Mhm.
Da würde ich gerne Ginseng, Ingwer, Knoblauch, Kurkuma und Zimt nennen. Ich denke, Kurkuma, Knoblauch und Zimt kennen wir alle. Ich nenne die jetzt auch Gewürz, weil es ist ja auch ein Gewürz, ja. Ich würde gerne über Ginseng ein bisschen mehr erzählen, weil du bist ja ein Mann, Felix.
Mhm.
Und wusstest du, was Ginseng kann?
Ja, das ist doch bestimmt Potenzförder.
Oh, du weißt das.
Klar, gab es da nicht mal irgendeine Fernsehwerbung auch Ginseng-Extrakt?
Ja.
Ich meine, ja. Es ist auch, glaube ich, für die Harnregulation gut.
Auch, ja.
Ja.
Und auch gut fürs Gehirn. Konzentration
stimmt,
wird gesteigert.
Ginseng, ja.
Also wenn man in 6 Wochen zum Beispiel eine Prüfung hat, 6 Wochen lang jeden Tag eine Ginseng-Kapsel
läuft. Muss man nichts mehr lernen, geht dann wie von selbst.
Und ich hatte tatsächlich mal ein Date mit einem Amerikaner und der meinte, er nimmt jeden Tag Ginseng zu sich, weil er Erektionsprobleme hat.
Das hat er dir erzählt?
Ja. So, interessant, too much information für das erste Date. Ich so, ob wir ein zweites Date haben werden, ich weiß es nicht.
Also du hast nicht nachgeschaut, ob es wirkt?
Nein, das war mir dann zu spooky. Schnucki. Also Vitalität, Immunsystem, Stress, Blutzucker, entzündungshemmend, all die guten Stoffe. Und man kann das hier eigentlich ganz gut als Kapsel zu sich nehmen. Und dann läuft es auch in allen Bereichen, Felix, if you know what I mean.
Gut, ich bräuchte eher ein Gegenmittel, aber das ist ein anderes Thema. Was waren noch für Gewürze auf der Liste?
Kurkuma.
Um mal wieder hier zur Tagesordnung zurückzukommen.
Und da hört man ja immer wieder, entzündungshemmend, gesund etc. Ja, und dann gibt es eine Kritik. Ja, aber das ist ja dann verschwindend wenig. Klar, man nimmt ja von Kurkuma, darf man auch nicht zu viel nehmen. Also immer so, auch bei Zimt, einen Teelöffel gestrichen. Ich als kleine Person gestrichen, du dürftest auch gehäuften Teelöffel, aber mehr sollte es am Tag auch nicht sein. Hier macht immer tatsächlich die Dosis das Gift. Aber wenn du das jeden Tag verwendest, ich verwende Zimt und Kurkuma jeden Tag.
Interessant.
Ich trinke mein Wasser zu Hause mit frischem Kurkuma, die Wurzel aufgeschnitten, natürlich bio und dann mit Schale, Ingwer und Zitrone. Jeden Tag. Mhm. Lauwarm.
Mhm.
Es geht dann um die Regelmäßigkeit. So wie Cameron Diaz schon gesagt hat, it's all about the continuity. Du musst Kontinuität da reinbringen, ja. Dann hast du auch den gesundheitlichen Vorteil. Einmal ist keinmal in dem Fall. Aber wenn du das jahrelang, jeden Tag, so wie ich machst, dann haben Entzündungen überhaupt keine Chance. Ich bin nie krank. Das ist schon spooky in meinem Alter.
Faszinierend.
Ja, beim nächsten Mal, wenn du in die Schokoschublade in der Küche greifst, wirst du nicht nur auf die Gewürze gucken, sondern sie auch mit rausnehmen und verwenden.
Einfach mal so ein Gläschen aufschrauben und rein damit.
Denn Felix, denk dran, da geht noch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye-bye.
Da geht noch was. Gesund alt werden. Mit Anastasia Zomponidis. Jeden Donnerstag eine neue Folge.
Ein All Ears on You Original Podcast.